Heute reden wir über einen Klassiker, aber mit neuen Perspektiven. Wie sieht die optimale Zusammenarbeit von B2B-Marketing und Sales aus? Und was muss dafür eigentlich passieren? Diese Fragen bespreche ich jetzt mit Patrick Schwarz von Calderis. Mit ihm habe ich eine vierteilige B2B-Marketing-Episodenreihe aufgenommen. Das ist jetzt hier der dritte Teil. Im ersten ging es darum, ob B2B-Marketing mehr wie B2C werden muss. Und im zweiten haben wir über die B2B-Marketing-Tool-Landschaft und wie wir diese perfekt aufstellen können gesprochen. Wenn du diese Episode noch nicht gehört hast, absolute Empfehlung, das noch nachzuholen. Und im vierten und letzten Teil werden wir dann darüber sprechen, wie wir KI im B2B wirksam einsetzen können. Also den Podcast abonnieren nicht vergessen, falls du das noch nicht gemacht hast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit Patrick Schwarz.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Wunderbar. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, den wir unbedingt mal besprechen müssen. Und das ist der Klassiker. Zusammenspiel von Marketing, Sales und Technologie in B2B-Unternehmen. So, da hast du hast ja schon verschiedene Funktionen gehabt. Du hast im Vertrieb gearbeitet, du hast den Marketingpunkt und du hast auch den Technologiepunkt bei dir jetzt in der Vita irgendwo, hast du ganz überall den Haken dran machen. Und diese Geschichte, Marketing und Sales müssen enger zusammenwachsen und die müssen im Prinzip aus einem Team geleitet werden und so weiter und so weiter. Die Silos müssen aufgelöst werden. Kennen wir, glaube ich, beide seit über 10 Jahren. So, haben wir die Silos aufgelöst? Sind alle zusammen?
Ich wollte mal sagen, läuft. Ich verstehe die Frage gar nicht.
Also bei Calderis ist das der Fall offensichtlich?
Genau, bei uns ist das alles der Fall. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ein Thema, was nicht nur uns seit 10 Jahren beschäftigt. Ich glaube, wenn du in Bücher der 80er, 90er Jahre, da ist vielleicht das Tech-Thema noch nicht so sehr, aber Sales Marketing, seit es das gibt, changiert das immer. Und es gibt, glaube ich, immer Trends, wie das Ganze miteinander funktionieren soll. Und ich glaube auch da, es gibt nicht die eine Antwort, sondern es hängt wirklich von Unternehmen zu Unternehmen ab, von Fokus ab. Du sagtest vorhin in einem der vorherigen Themen, die wir besprochen haben, wenn ich ein Unternehmen bin, was gerade in einen Markt eintritt, dann habe ich einen anderen Ansatz als ein Unternehmen, was vielleicht etabliert ist in einem Markt. Ja, und so würde ich es halt auch sehen. Also Marketing zum Beispiel, wenn ich gerade eintrete, eine viel, viel, viel größere Rolle einnehme, um überhaupt erstmal die Präsenz zu schaffen. Ja, das soll nicht heißen, dass Marketing irrelevant ist, wenn ich stark in einem Markt etabliert bin. Aber leider zeigt es die Erfahrung schon, dass, sag ich mal, etablierte, starke Marken in Märkten häufig kleinere, fokussiertere Marketing-Teams haben als Marken, die wirklich neuen Märkte eintreten oder moderner, jünger aufgestellt sind. So, und das sind schon Unterschiede, die man wahrnehmen kann. Was bedeutet das jetzt für uns? Ja, was bedeutet das für jedes Unternehmen, glaube ich, dass man sich anschauen muss, was will ich denn erreichen? Also für mich als Commercial Excellence Menschen geht es halt darum, wie kann ich besser werden als Unternehmen? Ja, also kann ich entweder zu geringeren Kosten produzieren, kann ich mehr verkaufen, idealerweise kann ich beides tun, kann ich meine Ressourcen optimal einsetzen? All diese Themen beschäftigen mich ja und meine Teams jeden Tag. Ja, so, und da spielt das eben halt auch mit rein. Macht es mehr Sinn, solche Sachen wirklich funktional angeordnet zu haben? Ja, also ich habe eine IT-Abteilung, ich habe eine Marketing-Abteilung, ich habe eine Vertriebsabteilung und die haben dann ihre Jo-Fixes und ihre Abstimmungen und arbeiten in Projekten zusammen. Oder macht es halt Sinn, das alles unter einer Leitung zu bündeln und die gibt dann halt die Marschrichtung. So, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch? Ich glaube, das gibt es gar nicht, sondern es hängt halt ganz stark auch davon ab, was ist die Unternehmenskultur? Ja, ich habe gute Unternehmen gesehen, die wirklich funktional organisiert waren und da sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Ich habe das gleiche System scheitern sehen und andersrum auch. Also wo alles unter einem organisiert ist, hat seine Vorteile, aber hat genauso seine Nachteile. Ja, weil das Funktionale, ich atme kurz, das Funktionale hat für mich den Vorteil, du bist sehr stark professionalisiert. Ja, also jetzt auch Vertrieb, Marketing und Tech fokussiert. Also Tech ist wirklich, treibt die Tech-Themen voran. Marketing kann sich wirklich sehr stark auf die Professionalisierung von Marketing und eben auch das Wissen, ja, wie geht es in Marketing weiter fokussieren und Vertrieb macht wirklich Vertrieb. Ist das alles unter einem, kann das halt auch verschwimmen. Ja, und das heißt dann halt, Marketing macht dann im Vertrieb genau das, was jetzt gerade gebraucht wird, aber vielleicht nicht das, was in 6 oder 12 oder 18 Monaten mal benötigt wird in der Zukunft. So, und solche Themen, ne, das hat halt dann alles seine Vor- und Nachteile und hängt dann sehr stark, glaube ich, vom Zusammenspiel und der Führung erstmal ab. So, ich pausiere jetzt und gebe
Ich mag deine Antworten, weil das ist halt nicht, weil das Thema ist auch zu komplex, um da irgendwie mit zwei Worten oder zwei Sätzen das dann abzuhandeln und sagen, das ist jetzt so, sondern es ist ja auch viel, viel Diskussion. Und ich finde deine Perspektive gerade total spannend, weil grundsätzlich erfahre ich im Markt immer so diese Kernaussage, ja, das muss halt eben alles zusammenwachsen. Und du sagst jetzt auch, naja, vielleicht muss das auch gar nicht so der Fall sein, sondern es hängt davon ab, in welcher Phase ich mich jetzt auch gerade irgendwo befinde. Nehmen wir an, ich bin gerade eigentlich, jeder im Markt kennt mich, ich habe aber zum Beispiel ein Absatzproblem. So, dann brauche ich nicht irgendwie Marketing irgendwie hochdrehen und sagen, ich erhöhe meinen Bekanntheitsgrad, sondern dann, Thema Commercial Excellence, scheine ich ja entweder im Bereich Produkt, im Bereich Pricing oder im Bereich Vertrieb irgendwo ein Problem zu haben, dass das, was ich eigentlich mache und wo keiner haben will, obwohl sie mich alle kennen. So, und da einfach dann auch zu schauen und dann ist es jetzt so einem Prozess vielleicht auch gar nicht sinnvoll zu sagen, oh, wir lösen jetzt die Silos auf und Marketing und Sales, und den packen wir alle in ein Team rein, sondern nee, dann muss ich mich um ein ganz anderes Thema kümmern, nämlich dann muss ich in dieses Silo Vertrieb vielleicht reingehen und sagen, so, jetzt gehen wir hier mal Vollgas. So, das heißt, diese Pauschalantwort, ja, es muss alles irgendwie verschwimmen, das ist irgendwie nett und klingt total logisch, ist aber in der Praxis dann vielleicht manchmal auch gar nicht so zielführend, wie man im ersten Moment auch irgendwie denkt, so wie du es gerade schilderst.
Bin ich 100% bei. Also natürlich, wie gesagt, beide Modelle können super gut funktionieren. Es hängt aber ganz stark vom Anwendungsfall und vom Unternehmen ab und für mich, wie du gerade auch schön zusammengefasst hast, auch davon, was habe ich denn vor zu tun? Aber grundsätzlich glaube ich erstmal, dass das ist ein Strategie-HR-Mischthema, dass ich sage, wie richte ich mein Unternehmen aus und wie kann ich dann als CEO oder COO, kann ich das Unternehmen in eine gewisse Richtung führen? Mhm. So kann ich das besser, wenn ich alles in Funktion organisiert habe, oder kann ich das besser, wenn ich das zusammen kombiniert habe? So, das ist, glaube ich, erstmal die Entscheidung, die da getroffen wird. Aber was ist denn der Kern, der dahinter steckt, der Gedanke, der dahinter steckt? Und das sagtest du gerade so schön, die Sachen sollen verschwimmen, die Silos sollen aufgebrochen werden. Und ich glaube, das ist ja das, was man sich anschauen will. Ja, gibt es überhaupt Silos? Was bedeutet denn Silo? Ja, ich sage immer, für mich sind es immer Königreiche. Ja, ich habe einen König im Marketing, einen König im Vertrieb. So, und die beiden, wenn ich es wirklich so in einer Silo-Mentalität habe, die verhandeln ja im Grunde miteinander, wie sie miteinander auskommen wollen oder nicht, oder erklären einander den Krieg, jetzt mal übertrieben gesagt, ja. So, und das ist natürlich etwas, was für ein Unternehmen schädlich ist, ja, wenn ich dort wirklich abgegrenzte Königreiche habe und jeder im Grunde auch seinen Bereich dann nach Belieben aufbläht, ja, weil er halt sein Königreich wachsen lassen will und das die Mentalität im Unternehmen ist. Aber für mich, auch da wieder aus der Erfahrung, das sind Dinge, die nicht lange gut gehen. Also lange heißt dann aber Zeiträume trotzdem 10 Jahre oder so, ja, weil das eben, bis sich ein Unternehmen da wirklich in Schieflage begibt, das kann häufig dauern. Aber das sind Dinge, die im Unternehmen meiner Meinung nach nicht gut tun. Und das ist dann häufig, wenn man dann sieht, wir machen Strategiewechsel, wir wechseln von da nach da. Das bedeutet dann häufig, dass ich das eben neu organisiere, weil ich eben auf diese Königreiche treffe als CEO, als Strategieabteilung, und dann sehe, okay, ich muss da jetzt eine Veränderung reinbringen, um da eben insgesamt frischen Wind zu haben. Aber wenn man sich das anschaut, so Großkonzerne über einen Verlauf vielleicht von 30 Jahren, dann siehst du, dass all diese Organisationsformen immer wieder kommen. Das heißt also, würde ich jetzt postulieren, dass die Organisationsform per se nicht böse oder nicht gut ist, sondern eben, wie ich sie ausgestalte. Und häufig muss ich auch von der einen Organisationsform zu der anderen wechseln, um danach wieder zurückwechseln zu können, um eben das Ganze einmal aufbrechen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kern dort. Aber vielleicht, um nochmal ein Thema weiterzugehen, was auch mit der Moderne für mich sehr verbunden ist, ist das Thema Citizen Developer. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, was heutzutage sehr, sehr spannend sein kann und sich sehr gut dort wiederfinden lässt in so einem vermischten oder aufgebrochenen Bereich, wo ich also sage, ich habe Menschen, aber was das Thema KI angeht, Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, eine Affinität dazu haben, aber jetzt nicht IT-Developer sind, ja, ja, sondern einfach affin sind. Und dass ich denen Aufgaben übertragen kann, was man klassisch vor 10, 20, 30 Jahren nicht gemacht hat, und zum Beispiel Dashboards selber bauen lässt, ja, oder eben, ich will jetzt sagen, nicht Spielereien, aber einfachere Dinge selber machen lässt innerhalb eines Vertriebsteams. Wo ich glaube, dass das am einfachsten funktioniert, ist zum Beispiel, wenn du eine Zentrale hast, nimm jetzt Deutschland, deine Konzernzentrale ist in Berlin, du bist aber ein weltweit agierendes Unternehmen, und in Südamerika gibt es ein Team, was also schon mal geografisch relativ weit weg ist von der Zentrale. Und das wartet darauf, dass du dein S4-Wechsel zum Beispiel machst. Ja, also Unternehmen ist auf der aktuellen ERP-Geschichte von SAP und möchte auf die neue SAP-Geschichte wechseln. So, und das sind Projekte und Prozesse, die ewig lange dauern. Das ist einfach so. Ja, so, und das Thema, das Team aktuell hat aber ein Effizienzproblem. Dann könnte ich mit Citizen Developers mir lokal helfen, indem ich Prozessautomatisierung betreibe, zum Beispiel KI-getrieben oder auch ohne KI. Das sind Dinge, wo ich jetzt wirklich keine Hardcore-Developer heutzutage mehr verbrauche, wo ich aber nette lokale Effekte habe. Das sind keine Dinge, die ich danach wirklich weltweit skalieren kann oder die mich als Unternehmen wirklich massiv voranbringen. Aber den lokalen Hub, den können die verbessern. Ja, und das sind, glaube ich, Themen, die heute anders sind als damals, wo ich auch mit Citizen Developers in gewissen Rahmen ja Dinge verändern kann. Aber dann auch direkt die Keule rausholen. Was ist mit dem Thema Datenschutz? Was ist mit dem Thema Mitbestimmung? Was ist mit all diesen Regulierungen und so weiter und so fort? Und auch da, das sind jetzt mal, sag ich mal, die externen Faktoren, die da kommen. Aber auch in einem Unternehmen möchte die IT zulassen, dass zum Beispiel ein Nicht-ITler ein Administrator ist. Solche Themen findet man da halt immer wieder. Also da muss eben auch da wieder, zu dem, was ich ganz zu Beginn sagte, die Kultur im Unternehmen offen sein und dazu stimmen, um solche Sachen zuzulassen, finde ich.
War jetzt wahnsinnig viel drin. Ich roll's mal eben gleich kurz auf, aber zum letzten Punkt, da springe ich schon mal direkt. Das ist so dieses Thema, wo dann auch einmal so eine Schatten-KI auch entsteht oder Schatten-IT, noch nicht KI, wo einfach dann Menschen enabled werden und kümmere dich mal lokal um dieses Problem und dann lösen sie das halt eben vielleicht auch an der bestehenden IT vorbei. Und dann sind auch immer Tools im Einsatz, die halt keiner auf dem Schirm hatte.
Ja, und ich meine, das ist halt auch so ein Thema, das kann gut oder schlecht sein. Ja, natürlich, genau. wenn ich das über einen längeren Zeitraum betreibe, habe ich, wie du sagst, eine Schatten-IT geschaffen und kann mir auch vieles kaputt programmiert haben, sodass ich später schlecht wieder aufholen kann. Ich hatte letztens einen Austausch mit einem Unternehmen, die bestehendes CRM. Ja, und stehen jetzt an dem Punkt, was machen wir jetzt? Und im Austausch kam dann raus, dass die geografisch lokal jedem die Möglichkeit gegeben haben, das CRM zu verändern. Das heißt also, wenn ich jetzt verschiedene Geografien habe, nehmen wir wieder Südamerika und nehmen wir von mir aus Asien oder Südostasien, also zwei Geografien, dann machen die im Grunde dasselbe, also verkaufen dieselben Produkte, folgen auch im Grunde einem sehr ähnlichen Prozess, nutzen dafür aber ähnliche, aber nicht die gleichen Felder im CRM.
Mhm.
So, das ist dann lokal optimiert, aber zentral, global, habe ich mir damit alles verbaut. So, und das ist natürlich das Spiel und die Herausforderung dort, wie viel kann und sollte ich lokal zulassen und wie viel muss ich zentral und global machen. Aber auch da wieder aus der Erfahrung gesprochen in Konzernen, manche Dinge bewegen sich halt so langsam, warum auch immer, ich will das gar nicht jetzt negativ bewerten, aber sie sind einfach sehr langsam, dass wenn ich dann immer darauf warte, dass etwas zentral global gelöst wird, dass ich als Verantwortlicher, ich habe ja auch etwas zu liefern in meiner Rolle, welche Rolle auch immer ich habe, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr Teil des Unternehmens bin.
Mhm.
Ja, also, sondern ich muss in einer gewissen Zeit agieren und verbessern und verändern können, damit ich mich auch rechtfertigen kann oder damit auch das Business, um jetzt dabei zu bleiben, das Business in Südamerika auch morgen noch besteht und nicht zugemacht wird, weil es nicht mehr effizient genug wird.
Mhm. So, bevor wir gleich nochmal zu den Königreichen kommen, ich muss da jetzt in dieses Thema nämlich tiefer nochmal reingehen, weil ich das mega, mega spannend finde. Und zwar habe ich auch mal eine Zeit lang ein auch sehr global agierendes Unternehmen dabei begleitet, wie sie das Thema Marketing Automation besser auf die Straße kriegen. Und die haben nämlich genau einen ähnlichen Ansatz gehabt. Sie haben den lokalen Dependancen viele Freiheiten gegeben. Nicht, dass sie das komplette CRM anpassen können, sondern dass sie halt eben für ihren bestehenden Markt viele Sachen einfach selber autonom entscheiden dürfen. Und das war ein wahnsinniges Innovationspotenzial, was da drin steckt. Also klar, alle CRM-Felder irgendwie Wildwuchs ist jetzt keine super Idee, aber den Leuten viel Freiheiten zu geben, dass sie sagen, sie probieren einfach Sachen aus und da kommen neue Ideen zusammen. Und diese Sachen wurden dann immer wieder dann auch in Veranstaltungen einmal im Jahr vorgestellt und gesagt, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Also dass man einfach dieses Innovationspotenzial nutzt und dann auch bestimmte Sachen auf einen neuen Standard hebt und sagt, das ist jetzt unser Standard, der gilt jetzt für alle, um diese Sachen, die dann auch passiert sind, regelmäßig wieder einzufangen, damit du halt nicht auf einmal sagst, okay, 3 Jahre später, das, was die da in Südamerika machen, ach du Scheiße, das können wir überhaupt nicht, das matcht überhaupt nicht mehr mit dem, was wir in der Konzernzentrale gerade machen. Also dass man da halt eben so das Beste aus beiden Welten versucht. Also sowohl die Freiheit, mit in gewissen Leitplanken Innovation zu machen, auch eine Lokalisierung zu machen, ist ja auch in vielen Fällen super wichtig, aber gleichzeitig halt zu gucken, dass das Ganze noch in irgendein Framework irgendwo mit reinpasst.
Ich finde das super, wie du das sagst, weil Best Practice Sharing per se in allen Bereichen, bin ich fest von überzeugt, ist völlig unterschätzt. Ja, und jedes Unternehmen tut gut daran, das immer zu ermöglichen. Also sei es Vertrieb zu Vertrieb, Produktion zu Produktion, Marketing zu Marketing. Ich glaube, was man davon lernen kann, von seinen eigenen Leuten, da muss ich mir keine Berater, keine Agentur zeigen, ja, sondern einfach lernen von dem, was deine Leute tun. Ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin. So, das ist mal das eine. Ja, das hast du beschrieben. Aber was du auch gesagt hast, und das ist natürlich auch wirklich die Wahrheit dort, ist, ich habe damit eben auch die Möglichkeit zu sehen, was passiert denn lokal, ja, und hätte die Möglichkeit einzugreifen, falls es in die falsche Richtung geht. Aber erstmal überhaupt diesen Überblick zu haben, also das sollte man eben auch nicht unterschätzen, dass man auch als Zentrale einfach sieht, so, ah, okay, das geht da und davor, da hätte ich dann die Möglichkeit, mal gegenzusteuern, finde ich, ist absolut genauso wichtig. Und ein gutes Beispiel, wo ich das jetzt in jüngster Zeit immer mehr erlebe, ist natürlich KI. Hm. Ja, also du hast entweder halt im Business, in so einer Exzellenzfunktion oder in der IT irgendwo, hast du typischerweise hoffentlich in den meisten Unternehmen Leute, die sich mit KI auseinandersetzen oder auseinandersetzen dürfen, und dass die dann halt so ein KI-Lunch oder Breakfast oder was auch immer machen und dann halt regelmäßig Themen vorstellen. Ja, und ich glaube, das ist etwas, wo ein Unternehmen gerade bei so neuen Technologien sehr, sehr stark von profitieren kann, weil da wird viel, also nicht Quatsch, aber Dinge bei sein, die vielleicht nicht relevant sind. Da werden Dinge bei sein, die einfach, wie zum Beispiel setze ich KI in PowerPoint ein, ja, oder Copilot oder was auch immer, was kann das schon, was kann das nicht, die mir also vielleicht irgendwelche Kniffe geben oder ein Outlook, ja, die mein Leben vielleicht etwas leichter machen. Und dann so einer von 100 wird sicherlich auch dabei sein und sagt, oh, warte mal, da müssen wir mal tiefer rein, das könnte uns was bringen. Hm. Ja, und ich glaube, das sind so Themen, die, wie gesagt, jedes Unternehmen, glaube ich, gut daran tun würde, das zu etablieren und dann auch wirklich solchen Teams den Freiraum zu geben. Und das war mal, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch so, dass man früher gehört hat, wie Google arbeitet, ja, dass jeder Mitarbeiter irgendwie 10% seiner Zeit zur freien Verfügung hat, um eigene Projekte zu entwickeln und so weiter. Klar, das muss man sich leisten können als Unternehmen, ja, also 10% ist schon massig viel,
ja.
Aber diesen Gedanken, der dahinter steckt, warum machen die das? Weil Mitarbeiter eben das Beste fürs Unternehmen im Sinn haben, Mitarbeiter kreativ sind, und wenn man Mitarbeitern eine gewisse Freiheit gibt, man häufig auch einen viel, viel höheren Payback bekommt, als man glauben würde.
Und jetzt muss ich noch einmal zurück zu den Königreichen. Oder ich hab's mal in einem anderen Case als Provinzfürsten, das ist ein bisschen despektierlicher dann genannt. Weil du hast es ganz schön geschildert. Es macht Sinn, in manchen Fällen diese Silos beizubehalten, weil es halt eben hochgradig funktional auch sein kann. Es muss ja dann eingerissen werden, wenn diese Könige oder diese Provinzfürsten halt, sage ich mal, in ihrem eigenen Sinne und nicht im Sinne des Unternehmens handeln und man merkt, da ist ein hohes Maß an Dysfunktionalität. Das ist ja der Moment, wo man dann reingrätschen muss. Und wie du es auch geschildert hast, es gibt da auch Zyklen, in denen sowas passieren kann. Sagen so, jetzt führen wir mal ein bisschen mehr zusammen und dann wächst so eine Organisation auch wieder und dann merkst du, okay, in so einer Wachstumsphase sind vielleicht halt eben auch Silos dann besser, weil du da halt irgendwie dann auch besser effizient arbeiten kannst. Also so aus meiner Sicht ist dieser Punkt, wenn du merkst, da sind Dysfunktionalitäten da, da sind auf einmal ein hoher Abstimmungsbedarf, da sind hohe Reibungsverluste, du merkst irgendwie, wir werden langsamer, wir werden schlechter. So, das ist ja der Moment, wo man dann reingrätschen muss, oder? Und ansonsten, wenn es läuft, lass laufen, oder?
Wenn es läuft, lass laufen, das sollte man immer tun, never change a running system. Ja. Aber ich finde es, also auch wenn es jetzt, sag ich mal, unseren Rahmen ein Stück weit verlässt, aber warum funktioniert es denn nicht? Also wenn es am Menschen liegt, ja, dann muss ich den Menschen austauschen. Also das ist ein HR-Thema, ja? Ja. Wenn ich jetzt wirklich einen König habe, ja, der sich als König aufführt, dann gehört er nicht in das Unternehmen. Mhm. Punkt. So, warum kann es noch nicht funktionieren? Klassiker für mich ist, wenn ich in Funktionen organisiert bin, hat jede Funktion ihre Ziele und ihre KPIs. So, und wenn die eben nicht zueinander passen, also wenn die sich nicht ergänzen, sondern wenn die sich im Weg stehen, dann kann das zu Problemen führen. So, ist das dann ein Grund, das aufzulösen? Ich glaube nicht, aber das wird dann häufig getan. Mhm. Ja, das ist eben wie zu sagen, unser CRM funktioniert nicht, ich habe Microsoft, jetzt gehe ich zu HubSpot. So, das ist dann häufig die vorgeschlagene Lösung, aber der Grund ist nicht, dass Microsoft nicht funktioniert, sondern dass ich irgendwas Falsches, also ist völlig egal, welchen Namen wir nehmen, das Falsches dort gemacht habe, das dazu geführt hat, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist das Gleiche bei den, bei der funktionalen versus eben, versus der zusammengeführten Führung, dass es daran liegen kann, dass ich eben unterschiedliche Ziele habe und die Ziele sich eben nicht vereinen. Die Ziele, wenn ich mir sie isoliert anschaue pro Funktion, dass die total Sinn machen. Mhm. Ja, aber irgendwas aus der Luft gegriffenes. Ich habe den Operationsbereich, der hat das Ziel, mit möglichst wenig Mitteleinsatz die Produktion zu gestalten. Und der Vertrieb hat das Ziel, möglichst viel Volumen zu verkaufen. So, das klingt jetzt erstmal harmonisch, aber es kann halt sehr schnell dysfunktional werden, weil die einen halt darauf drücken, dass man das Personal unten hält und die anderen darauf drücken, dass man möglichst viel verkaufen kann und möglichst viel produzieren kann. Mhm. Und so kann dann ganz schnell eben so ein Reibungspunkt entstehen, der dann sicherlich durch Persönlichkeiten verstärkt werden kann oder abgemildert werden kann, aber wo ich dann eben aus strategischer Unternehmenssicht eigentlich eingreifen müsste und sagen müsste, warte mal, das liegt ja an den, also beide wollen ja das Beste für das Unternehmen, aber ich, der da drüber bin, muss das irgendwie koordiniert kriegen, dass ich die Ziele besser aufeinander vereine und damit das Problem auflöse und eben nicht sage, okay, jetzt führe ich mal operativ und Operations und Sales irgendwie zusammen, was eigentlich keiner tut, aber ne, das ist das Beispiel, um es damit aufzulösen. Aber das ist für mich häufig der Punkt, wo Unternehmen dann in Konflikte oder in Probleme kommen. Wenn man dann wirklich mal reinbaut, dann sieht man, Marketing haben wir festgelegt, dass das Ziel eigentlich das Brand aufbauen ist. Ja, Vertrieb möchte aber eigentlich neue Leads gewinnen oder was auch immer. Ja, also dass da einfach Zielkonflikte vorliegen, die dann auf der Mitarbeiter, und das ist der wichtige Punkt, auf der Mitarbeiterebene darunter gar nicht gelöst werden können. Also wenn die Vertriebsmitarbeiter in der Vertriebsfunktion und die Marketingmitarbeiter in der Marketingfunktion miteinander sprechen, die sind gar nicht gegeneinander, also konfrontär, sondern die sprechen schon richtig miteinander, aber sie bekommen halt ihre Ziele vorgegeben und laufen dadurch in unterschiedliche Richtungen los.
Mhm. Also der Klassiker, der, glaube ich, auf jeder B2B-Konferenz auch kommuniziert wird, du musst die Silos auflösen, du musst Marketing und Sales in einen Bereich zusammenpacken, du musst am besten auch noch das ganze Thema MarTech auch noch muss in den gleichen Bereich angesiedelt sein, sagt der Patrick. Nö, muss vielleicht gar nicht so sein. Es kommt drauf an. Also es kann sein, dass halt eben auch diese funktionale Organisation in Silos wunderbar funktioniert, weil die Bereiche sehr, sehr gut zusammenspielen, weil halt ein bestimmter Fokus gerade auf einem Bereich liegt, weil halt der Markt oder die Unternehmensentwicklung das gerade benötigen. Das kann alles wunderbar so sein. Das kann auch in Zyklen oder Zyklen unterworfen sein, dass es halt eben gerade mal in einer bestimmten Phase Sinn macht, die Bereiche zusammenzulegen und dann auch irgendwann wieder auseinanderzuziehen. Da gibt es nicht die Schablone, sondern man muss sich halt eben die aktuelle Situation anschauen. Kritisch wird es immer dann, wenn Dysfunktionalitäten dann da sind und da muss man dann mal schauen, woran liegt es? Sind es die falschen Personen, die sich halt dann die Provinzfürsten aufführen und da halt eben gucken, dass sie ihr eigenes Reich verwalten und nicht auf die Ziele des Unternehmens hinarbeiten? Also ist es ein personelles Problem oder ist es ein Zielproblem? Das heißt, wenn die Zielvorgaben auf die Silos nur abgestimmt sind, aber nicht auf das gesamte Unternehmen und dadurch halt eben diese einzelnen Bereiche halt eben nicht auf das gleiche Ziel hinarbeiten, nämlich das, was dem Gesamtunternehmen dann auch hilft, dann habe ich ein Problem und diese Probleme muss ich dann anpacken. Das ist nicht immer eine Frage von Organigramm, sondern vielleicht halt eben auch eine Frage von einer ganz anderen Form der Steuerung, nämlich nach Zielen und halt eben dann da entsprechend mit den Kennzahlen und darüber die richtige Steuerung und die richtigen Anreize dann auch vielleicht dazu setzen. So, das heißt, Silos auflösen, ja, total gut und total sinnvoll, aber ich muss nicht mal das Organigramm auf links ziehen, um irgendwie auch im Bereich Commercial Excellence, und darum geht es ja im Endeffekt, also wie kann ich als Gesamtorganisation erfolgreicher werden? Muss es nicht mal dafür sein, dass ich Organigramm auf links ziehe.
Absolut.
Das war der dritte Teil der vierteiligen Podcast-Episoden-Serie zum Thema B2B-Marketing mit Patrick Schwarz. Die nächste Episode mit ihm kommt in 14 Tagen. Die nächste andere Episode kommt in einer Woche. Wenn du die nicht verpassen willst, auf jeden Fall den Podcast abonnieren. In 14 Tagen spreche ich dann mit Patrick darüber, wie wir KI im B2B-Marketing richtig wirksam einsetzen sollen. Also Podcast abonnieren und gerne mit 5 Sternen bewerten auf deiner präferierten Podcast-Plattform. Das macht mir immer große Freude. Und dann hören wir uns in Kürze wieder. Ciao.